Vis-à-vis.
Florian Opitz, wann ist Ihre erste Begegnung eigentlich mit Berlin gewesen? Sie kommen ja nicht aus Berlin, sind in Saarbrücken geboren, nach Baden-Baden gegangen, später haben Sie studiert in Köln und in Heidelberg.
Ich glaube, ich bin 1990 zum ersten Mal in Berlin gewesen auf einer Reise des Stadtjugendrings Baden-Baden, habe da meine ersten Entdeckungen mit Plattenläden, Berliner Currywurst, Döner und der Oranienstraße gemacht. Und das war schon ziemlich faszinierend. Auch ich weiß noch auch genau, welche Platten ich mir damals gekauft habe. Und bin dann immer wieder in Berlin gewesen und habe hier Freunde besucht, die nach Berlin gezogen sind später. War in besetzten Häusern, wo Bands, die ich... Ich hatte mal ein kleines Plattenlabel, die ich da gemacht habe, die dann da gespielt haben oder wir selbst hier gespielt haben. Und so bin ich dann immer wieder nach Berlin gekommen. Hatte aber gar nicht unbedingt vor, hierher zu ziehen. 2006 hat meine Frau hier ein interessantes Jobangebot bekommen und dann bin ich mit ihr nach Berlin gegangen.
Capital B zeigt ja jetzt die Geschichte Berlins von den frühen 90er Jahren bis fast heute, 3 Jahrzehnte. Woher dieser Ansatz, diese 3 Jahrzehnte, sind die so entscheidend für Berlin oder sind das auch einfach die entscheidenden Jahrzehnte, weil Sie sie praktisch noch selber mehr oder minder greifen konnten?
Beides. Also ich bin ja Dokumentarfilmer und mache großteils lange Dokumentarfilme fürs Kino und mein Kollege David Bernet und ich sind irgendwann mal, wir sitzen zusammen im Büro und nach einer durchzechten Weihnachtsfeier saßen wir zusammen und da kamen gerade aus den USA Netflix rübergeschwappt und die ersten Doku-Serien, die ein großes Publikum erreicht haben. Und das fanden wir irgendwie toll, dass es da irgendwie so einen großen Aufwind für die dokumentarische Form gibt. Und natürlich bietet so eine Serie auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, breiter etwas zu erzählen. Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir auch mal probieren. Wir suchen jetzt mal ein Thema für eine Serie. Eins der Themen, was wir so ventiliert haben, war der BER natürlich. Der war damals in aller Munde, der Berliner Flughafen, der nicht fertig werden wollte und der Berlin zum Gespött in aller Welt gemacht hat. Da haben wir jemanden getroffen, den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus und haben das mal so ausgelotet, was man da erzählen kann. Und er sagte, das ist schwierig. Die dürfen alle nichts sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, also ist das irgendwie beispielhaft für etwas Größeres? Und er sagt, ja, na klar, Berlin, der Flughafen ist nur die sichtbarste Baustelle dieser Nachwendezeit in Berlin mit diesen größenwahnsinnigen Projekten. Da dachte ich dann irgendwie, das ist toll, das will ich mir angucken. Und dann hatte ich mir das so vorgestellt, gehst du Dussmann oder gehst du in die Bibliothek und holst dir die toll geschriebene Monografie über Berlin die letzten 30 Jahre. Und es gab nichts. Also diese Stadt hatte offensichtlich kein historisches Gedächtnis über die letzten 30 Jahre. Es gab unheimlich unzählig viele Sachen über den Mauerfall und die Kriegszeit und die DDR-Zeit und die Teilung. Aber danach gab es natürlich mal eine Doku über Techno in Berlin oder sowas, so Einzelthemen. Aber so diese ganze politische Geschichte oder wie diese verschiedenen Milieus zusammenhängen, die diese Stadt so geprägt haben, es gab nichts. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und haben gesehen, oh, da ist ja wirklich ganz schön viel passiert. Alles hängt mit allem zusammen. Es gab unglaubliche Skandale, über die heute niemand mehr spricht, wie den Bankenskandal, der bis zur Lehman Brothers Pleite der größte Bankenskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte war. All das war kurz nachdem es passiert ist vergessen. Und die Folgen, an denen trägt ja Berlin heute noch. Ich war erstaunt, wie sehr Politik gemacht werden kann im luftleeren Raum. Also die Bürger scheinen es zu vergessen und die Politiker, also wenn man sich heute die Politik anguckt, die Sprüche der Politiker, dann denkt man, die haben also auch überhaupt nichts gelernt aus der Geschichte der letzten 30 Jahre.
Woran liegt es? Scham im Grunde ein bisschen auch oder blinder Fleck, dass da nicht so viel verarbeitet wurde oder dass man das gleich wieder vergessen hat. Das hat mich auch beeindruckt, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie in Capital B, wie logisch diese Aneinanderreihung und diese Kausalität des jeweiligen Ereignisses im jeweiligen Jahrzehnt von einem zum anderen führt, von einem Desaster, von einem Skandal zum nächsten, von der einen Pleite zur nächsten.
Ja, ich glaube, dass das Gedächtnis in Politik allgemein, ich will da jetzt gar kein Politiker-Bashing betreiben, aber ich glaube, das Gedächtnis ist sozusagen in Zeiten, wo man sozusagen immer bis zum nächsten Wahlkampf denkt und bis zur nächsten Koalition, ist das Gedächtnis halt sehr kurz. sowohl vom Wähler als auch von den Politikern. Und da ist natürlich die schnelle Problemlösung oder vermeintliche Problemlösung ist natürlich da interessanter, als irgendwie langfristig zu denken. Dass man zum Beispiel die Wohnungen verkauft hat, die ganzen vielen mit Steuergeldern gebauten Sozialwohnungen, die Berlin mal hatte. Und jetzt fehlen die natürlich. Und wobei man sagen muss, dass damals wirklich alle Institutionen und alle Prognoseinstitut für Berlin vorhergesagt hatten, Berlin, die Wohnungen wurden ja in den Nullerjahren verkauft und damals hat man damit gerechnet, dass Berlin im allerbesten Falle stagniert, was die Einwohnerzahlen angeht oder sogar eine schrumpfende Stadt wird, aber das Gegenteil ist passiert. Berlin ist explosionsartig gewachsen, jedes Jahr sind 60.000 Menschen nach Berlin gezogen, damit hat damals keiner gerechnet.
Wie überrascht waren Sie selber davon, dass sich da wirklich so eine logische Kausalität aufziehen lässt für die Situation, in der wir heute sind? Unendlich gestiegene Mieten, Mietengpässe, Wohnungsraumengpässe, Spekulationsblasen, der Ausverkauf der Stadt, dass sich das alles so schön auch nacherzählen lässt, weil das darum geht es natürlich auch, wenn man einen Film oder wenn man eine Serie erzählen möchte.
Naja, ich habe ja sozusagen so ein bisschen meine Spezialität selbst gewählt oder in die ich so reingerutscht bin, sind ja tatsächlich so strukturelle Zusammenhänge, die mich eigentlich immer interessieren. Warum ist irgendwas so, wie es ist? Und meistens ist es natürlich nicht die einfache Lösung, die viele Politiker oder Populisten dann herholen. Es gibt nicht die dunklen Mächte, die irgendwie daran zwirbeln, sondern es sind einfach Strukturen, die wir zulassen oder Narrative, die ganz lange uns erzählt werden oder die wir uns selbst erzählen. Und eins dieser Narrative ist, das war eben, dass jede Investition, die nach Berlin kommt, super ist und der Stadt hilft. Und die fehlten ja auch lange in den 90er Jahren. Da wollte kein Unternehmen nach Berlin kommen. Da wollte niemand mehr Geld in Berlin anlegen. Und als das dann kam, ist unter Wowereit, dann kamen die ersten Investoren nach Berlin und dann war man sehr froh und hat ihnen wirklich den roten Teppich ausgerollt und hat denen wirklich alles angeboten, was nicht nied- und nagelfest war. Das ist natürlich aus der heutigen Sicht, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ist das natürlich ein Fehler gewesen. Es gab viele, die schon damals auf die Problematik hingewiesen haben, auf die wurde nicht gehört. Und natürlich lässt sich das leichter dann als Dokumentarfilmer im Nachhinein analysieren, als wenn ich selbst in der Situation gewesen wäre, entscheiden zu müssen.
Sie haben es am Anfang gesagt, Sie haben ein großes Interesse an der Subkultur. Die nimmt auch einen großen Teil natürlich ein in der Serie und auch natürlich in der Faszination Berlins. Der andere Teil ist natürlich, wenn man Ihre Serie sieht und wenn man so zurückschaut, natürlich auch politisches Versagen, der Ausbau des Potsdamer Platzes, der Bankenskandal, natürlich der BER, um nur die größten schlimmen Dinge zu benennen. Wie schwer war es da, die Protagonisten, nennen wir sie mal so, auch vor die Kamera zu bekommen? Wowereit, Diepken, Landowski?
Ich glaube, wenn man in so ein exponiertes politisches Amt geht, dann braucht man, glaube ich, ein ganz schön gesundes Selbstbewusstsein und auch ein dickes Fell. Und das haben die Herren natürlich auf jeden Fall. Ich fand es einfach auch interessant zu sehen, wie funktioniert die Macht auf dieser Ebene. Wir haben lange Vorgespräche mit allen Beteiligten geführt, also mit jedem dieser 25 oder knapp 30 Interviews. Da haben wir sicherlich ein oder zwei Stunden lange Vorgespräche gehabt. Wir haben die Leute aber dann davon überzeugt, dass es doch für sie auch die Chance ist, und das war ja auch das Wesen der Serie, dass sie die Geschichte aus ihrer Sicht erzählen konnten. Und wir wussten schon, dass die Spannung sich daraus ergibt, dass die verschiedenen Sichtweisen aufeinanderprallen und natürlich total konträr sein können. Natürlich hat die Subkultur eine andere Sichtweise als ein Unternehmer und natürlich hat die Subkultur eine andere Sichtweise als die Politik. Ich glaube, keine andere Stadt, vielleicht außer New York oder London in den 70er, 80er Jahren, ist so stark geprägt worden von der Subkultur, was natürlich damit zu tun hat, dass man hier immer günstig Wohnungen finden konnte und Raum finden konnte. Das hat viele nach Berlin gezogen. Dieses Milieu hat natürlich auch in gewisser Weise das Besondere an Berlin ausgemacht und eben auch eine gewisse Renitenz nach Berlin gebracht. Ein Milieu, das wir begleiten, ist natürlich auch, was wir dann immer Stadt von unten genannt haben. Das hat sich mal in der Hausbesetzerszene gezeigt, in den späten 80ern und frühen 90ern, aber auch in den ganzen jetzt Initiativen, den Mieterinitiativen, den Initiativen, die für die Freilassung des Tempelhofer Feldes gekämpft haben. Und das ist was ganz Besonderes, ein besonderes Pfund, die Zivilgesellschaft, die Berlin hat. Da fragt man sich manchmal, warum die Politik eigentlich immer gegen die Zivilgesellschaft arbeitet und nicht das Potenzial und das Wissen der Zivilgesellschaft nutzt, um diese Stadt gemeinsam voranzubringen.
Was hat Sie am meisten überrascht auf der dann doch langen Reise für diese 5 Folgen der Serie?
Also ich bin ja durch und durch Wessi, ja, und das war auch meine große Angst. Jetzt kommt ein Süddeutscher hierher nach Berlin und maßt sich an, eine Geschichte von Berlin der letzten 30 Jahre zu machen. Und mir war total wichtig, auch eine Ostperspektive in dem Film zu haben. Und ich glaube, die tollsten meiner Protagonisten sind Ostberliner, die mich wirklich ganz besonders fasziniert haben. Und was ich da gelernt habe, ist doch, wie sehr die unterschiedliche Prägung eigentlich unsere Leben bestimmt hat. Und alleine diese unterschiedliche Denkweise und wie sehr sozusagen die Prägung in den zwei Gesellschaften unterschiedlich war, da ist mir doch nochmal einiges klar geworden, auch über den Verdruss der, ich sag's jetzt mal so, weil sie selbst sich auch so nennen, der Ossis gegen die Wessis.
Hat die Seele von Berlin noch eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja immer Optimist und kämpferisch und ich glaube, das ist auch das, was ich sozusagen in der Serie mitgeben will. Trotz all dieser Epic Fails, dieser epischen Versagen, glaube ich, ist noch immer viel zu spüren von der Renitenz der Berliner, dieser Volksentscheid, wie auch immer man dazu stehen mag, aber dass so viele Leute da sowas Radikales umsetzen wollen, weil sie merken, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt und das ist ja seit Jahren das größte Thema in Berlin, der Wohnraum. Wir sind wirklich am Punkt, wo wir wirklich jeden Tag sehen, wie ungerecht diese Gesellschaft geworden ist und wie ungerecht natürlich auch das Kapital verteilt ist und Eigentum verteilt ist. Und da wollen wir was gegen tun. Ich glaube, der Widerstand gegen die Stadtautobahn oder die Bebauung des Tempelhofer Felds wird auch wieder die Leute auf die Straße bringen. Und das liebe ich an Berlin und dafür mag ich Berlin. Und deswegen ist die Zivilgesellschaft eigentlich der Hauptakteur unserer Serie. Einer meiner Protagonisten sagt es am Schluss auch, Berlin ist so, nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik. Deswegen liebt er es auch so und dem kann ich mich nur anschließen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.